Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, eben in der zweiten Lesung aus dem Lukas-Evangelium im 24. Kapitel, da haben wir gehört, dass die Jünger, nachdem Jesus gen Himmel gefahren ist, mit großer Freude nach Jerusalem zurückkehren. Große Freude erfüllt ihn. Als ich jetzt in der Vorbereitung auf diesen Gottesdienst die Himmelfahrtstexte noch einmal gelesen habe, bin ich da so ein Stück weit stutzig geworden, bin da hängen geblieben. Wir haben mich gefragt, warum ist denn die Freude so groß bei denen? Das ist doch paradox. Jesus geht, ist eine Trennungssituation und sie sind allein, der Heilige Geist ist noch nicht da. Warum diese Freude? Warum diese Freude? Warum diese große Freude? Das ist die Frage, die mich bewegt hat und da bin ich tiefer eingetaucht, dann habe ich tiefer gegraben und dann habe ich Antworten gefunden. Und zwar habe ich Antworten gefunden im Alten Testament. Denn nicht nur im Neuen Testament wird von der Himmelfahrt Jesu berichtet, auch im Alten Testament. Ich weiß, dass immer wieder Menschen damit Probleme haben, gerade liberale Theologen, die sagen, sowas darf man nicht tun, man darf nicht das Alte Testament auf Jesus hin auslegen. Da sage ich dann immer ganz entspannt, Jesus selber hat das getan. Er sagt uns, sucht mich in den Schriften, sie sind es, die von mir zeugen. Also der fordert uns dazu auf. Auch in den Predigten Jesus ist das so gewesen, dass er immer wieder Motive des Alten Testamentes mit seiner eigenen Sendung in Verbindung gebracht hat. Denken wir beispielsweise an die drei Tage im Grab. Da spricht er von Jona als Beispiel, sagt, das ist das Zeichen des Jonas, ein anderes Zeichen wird euch nicht gegeben. Und nicht nur Jesus in seiner Verkündigung, selbstverständlich auch Petrus. Wir werden ja in 10 Tagen Pfingsten feiern. In der Pfingstrede geht es um nichts anderes in der Predigt, um einen Text aus Psalm 110, wo Petrus das dann ganz deutlich macht an diesem Wort, dass das genau die Sendung gewesen ist, die im Psalm 110 beschrieben ist. Und jetzt nicht nur in der Bibel selber, auch die gläubigen Theologen und Verkündiger, die großen Gottesmänner, ein Spurgeon, ein Busch, haben das immer wieder betrieben, dass sie geguckt haben, dass sie die Sendung Jesu auch über das Alte Testament verstehen wollen. Und ich möchte Ihnen auch Mut machen, ausdrücklich, bevor ich jetzt zur Predigt als solchen komme, immer wieder auch das Alte Testament so zu lesen, dass Sie in jedem Buch, in jedem Kapitel, ja in jedem Vers des Alten Testamentes Jesus Christus suchen und Sie werden ihn finden, auch wenn Sie manchmal ein bisschen tiefer graben müssen. Und so habe ich ihn heute in dieser Tradition stehend, in der Tradition Jesu, des Petrus und der großen Theologen, einen alttestamentlichen Text mitgebracht, der zwar vordergründig von der Krönung Davids spricht, aber der natürlich im Hintergrund ganz eindeutig, das wird auch klar, wenn man den ganzen Psalm liest, von Jesus Christus spricht. Es ist der Psalm 21 und aus diesem Psalm habe ich Ihnen die Verse 2 bis 5 mitgebracht. Das heißt es, Herr, der König freut sich in deiner Kraft. Und wie sehr fröhlich ist er über deine Hilfe. Du erfüllst ihm seines Herzens Wunsch und verweigerst nicht, was sein Mund bittet. Denn du überschüttest ihn mit gutem Segen. Du setzest eine goldene Krone auf sein Haupt. Er bittet dich um Leben, du gibst es ihm. Langes Leben für immer und ewig. Amen. Wir wollen beten. Lieber himmlischer Vater, Jesus Christus, du Heiliger Geist, von ganzem Herzen wollen wir dir Dank sagen für diese 4 Verse aus dem Psalm 21, die du uns jetzt schenkst als Predigtext. Und wir wollen dich bitten für diese Predigt, dass du uns neu eröffnest, was da einfach die Begründung der Freude sein kann, die die Jünger hatten und die wir auch teilen dürfen. Damit wir das erfassen können im Glauben, damit wir das verstehen und begreifen können, dazu brauchen wir deine Hilfe. Deinen guten Geist für diese Predigten, darum wollen wir dich jetzt bitten, alle miteinander, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Ja, das war die Ausgangsfrage. Wie kommt es dazu, dass die Jünger diese große Freude haben, trotz der Trennung? Und meine Antwort war die, nun, die haben Anteil an der Freude Jesu. Jesu selber hat im Moment der Himmelfahrt große Freude. Und das wird genau hier in diesem Psalm 21 erklärt und das möchte ich Ihnen deutlich machen. Ich habe die Predigt überschrieben, die Freude Jesu und 4 Punkte mitgebracht. Erstens, Jesu freut sich in der Kraft des lebendigen Gottes. Zweitens, Jesus freut sich über sein Königsein. Drittens, Jesus freut sich über seine Braut. Und viertens, Jesus freut sich über das, was kommt. Das Erste, Jesus freut sich in der Kraft des lebendigen Gottes. So heißt es hier im Vers 2 unseres Predigttextes, Herr, der König freut sich in deiner Kraft und wie sehr fröhlich ist er über deine Hilfe. Der König ist Jesus Christus und er freut sich über die Kraft des Vaters. Er ist ja selber Gott und er ist eins mit dem Vater. Und da muss man ein bisschen drüber nachdenken, um diese nicht einfache Bibelstelle dann auch richtig zu verstehen. Dazu muss man begreifen, dass Jesus vor seiner Menschwerdung mit dem Vater eins war, vor Anbeginn aller Schöpfung. Dann aber, so sagt es der Philipperbrief, hat er sich seiner Gottheit entäußert. Alles, was gut, was super war, alles, was man überhaupt gar nicht uns vorstellen kann, die Herrlichkeit und die Pracht des lebendigen Gottes. Und dann ist er wahrer Mensch geworden, aber nicht so ein Superstar-Mensch, der so wie heute die Milliardäre dann leben in allem Prunk und aller Pracht und 95 Jahre und versorgt mit den besten Ärzten und allem, sondern er hat ein wirklich furchtbares Leben geführt. Jesaja 53 spricht davon, da heißt es, er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber das war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste, er war der Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg, darum haben wir ihn für nichts geachtet. So ist die Sendung Jesu in dieser Welt. Da ist nichts Schönes. Wenn wir darauf gucken, ist es etwas Furchtbares, wie die Bibel sagt, wofür wir eigentlich das Angesicht abwenden. Und das muss man begreifen, um dann zu verstehen, warum Jesus jetzt im Moment, wo er wieder mit dem Vater eins wird, eine solche Freude empfindet. Deshalb müssen wir da noch ein wenig verbleiben, zu sagen, was diese irdische Sendung, die ja das Kirchenjahr bis Himmelfahrt abbildet, bedeutet hat. Diese irdische Sendung beginnt mit der Geburt in Bethlehem. Der König dieser Welt, der lebendige Gott selber, kommt in diese Welt. Und wo kommt er hin? Nicht nach Jerusalem in den herrlichen Tempel, nicht in einen Palast des Herodes oder in den Palast des Augustus, halt der reichsten Männer der damaligen Welt. Nein, in einen Stall, weil sonst kein Platz ist für diesen Gott in dieser Welt. Und er wird in einen Viehtrog gelegt, wo die dreckigen Schafe und wo die Rinder mit ihren Zungen da durchlecken. Ekelhaft. Würde keiner von uns sein Baby reinlegen. Die Idee kommt so nach dem Motto, ich habe so 4 Schafe hinterm Haus und ich weiß nicht, wo mein neugeborenes Kind hinkommt, das lege ich mal in den Trog, wo die Viecher draus fressen. Aber da legt sich unser Herr und Heiland Jesus Christus rein. So dreckig beginnt sein Leben. Und dann geht es weiter. Er hat zwar auch Leute, die ihn anbeten, aber er hat eben auch große Feinde von Anfang an. Da ist der Herodes, der ihm nach dem Leben trachtet und der dafür sorgt, dass seine Eltern Bethlehem verlassen müssen, dass sie nach Ägypten fliehen müssen und der dort die ganzen kleinen Kinder umbringen lässt bis zum 2. Lebensjahr, weil er gegen ihn steht. Und diese Verfolgung, diese Anfechtung durch die Feinde des Reiches Gottes, die muss Jesus bis zum letzten Tag erleben. Ich könnte jetzt weiter erzählen von der Passionsgeschichte, was er da alles erlebt hat, zu Beginn in Gethsemane, wo er da Blut und Wasser schwitzt, weil er die ganze Schuld der Welt trägt. Das ist ja nicht ein normaler Prozess, der hier abläuft, sondern das sind geistliche Dimensionen. Das, was irdisch ist, ist schon schlimm genug, aber der lebendige Gott trägt hier alle Schuld aller Milliarden Menschen, die vor ihm waren und aller Milliarden, die noch kommen sollten halt. Das ist das Ringen, was dort ist. Und dann geht er ans Kreuz. Er wird erst gefoltert auf das Allerschlimmste. Er wird zusammengeschlagen. Er, der König, bekommt eine Dornenkrone, also nicht nur die körperlichen Schmerzen, auch die physische, ja, das physische Mobbing würde man sagen, dieses ja, herunterziehen, ekelhafter geht es gar nicht mehr. Dann jagen sie ihm die Nägel durch die Hände und durch die Füße. Das Kreuz wird aufgerichtet, furchtbarste Schmerzen. Wenn man am Kreuz hängt, wenn man sich nach vorne beugt, droht man zu ersticken. Wenn man sich aufrichtet, sind die Schmerzen unerträglich. Wir können uns das gar nicht schlimm genug vorstellen. In der Hitze, wo er gehangen hat, in der Kälte, halbnackt, den Augen der Menschen dort preisgegeben, vor seiner eigenen irdischen Mutter Maria, vor seinen Freunden, das alles mitzuerleben. Furchtbarste Dinge, das hat Jesus erlebt. Und dann, als er gestorben ist, dann wird es noch intensiver. Dann fährt er gen Hölle. Das Königreich Jesu Christi ist ja nicht nur hier auf Erden aufgerichtet, auch wenn es hier keiner glauben will, und im Himmel für alle Ewigkeit, auch im Totenreich und in der Hölle. Da fährt Jesus Christus, so sagt es die Schrift, hin und auch David klargemacht, wer der König aller Könige ist. Da ist er in die Hölle gefahren, für uns, damit wir eines Tages, wenn wir an ihn glauben, nicht mehr in die Hölle müssen. Ist alles überwunden durch Jesus Christus. Er hat alles irdische Elend und alles geistliche Elend, was es gibt, erlitten. Und das ist jetzt vorbei. In dem Moment, wo Himmelfahrt ist, wird er aufgenommen. Und da kann er sich nur freuen, weil er ja wahrer Mensch eben in diesem Moment auch ist. Das ist übrigens etwas, was, wenn wir die Bibel kennen, Jesus dann artikuliert, unmittelbar vor der Passion, vor dem Passionsgeschehen, in Johannes 17, das hohe priesterliche Gebet, wo er dann sagt, Vater, die Stunde ist da, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Vater, verherrliche du mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ja, davon wusste Jesus etwas von der Herrlichkeit, die war, die er hatte. Dann hat er diesen ganzen Dreck dieser Welt, deine und meine Sünde getragen, halt meine Schuld, eure Schuld halt. Und dann aber ist es jetzt erledigt, es ist vollbracht, es ist gemacht und jetzt darf er zum Vater. Was für eine Erlösung, die er erwirkt hat, aber die er auch am eigenen Leib erfahren hat. Es ist vollbracht, dieses Erlösungswerk. Und das hat ihn alles gekostet. Ich habe überlegt, wie mache ich euch das deutlich, um diese Freude deutlich zu machen, zu erklären. Man kann es im Prinzip gar nicht in weltliche Bilder bringen. Ich versuche jetzt ein Beispiel zu geben, was mir so ein bisschen, so ein kleines bisschen das erklären möchte. Ich bin historisch sehr interessiert und im Internet gibt es mittlerweile viele, viele gute Formate, wie man auch Geschichte erleben kann. Ich habe vor einiger Zeit einen sehr, sehr bewegenden Bericht eines Mannes gesehen, der als junger Mann Soldat wurde, der eingezogen wurde, der dann sehr schnell in russische Kriegsgefangenschaft gekommen ist und der dann 12 Jahre in russischer Kriegsgefangenschaft war und zu den letzten gehörte, die 1955 entlassen wurde. Die Heimkehr der 10.000. Der Bericht dieses jungen Mannes, der da sein ganzes Leben gelassen hatte und an den furchtbarsten Umständen gelebt hatte, erst den furchtbaren Krieg mit all dem Elend mitgemacht hatte, dann die grausame russische Kriegsgefangenschaft, und der bis zum letzten Tag nicht wusste, ist das wirklich wahr, der dann schilderte, selbst an der innerdeutschen Grenze hatten sie noch Angst, dass sie zurückhalten, wieder zurückbringen nach Russland, der nur Angst gehabt hat, der alles Elend gesehen hat, was man sich menschlich auch so vorstellen kann halt, und der dann schließlich nach Friedland kommt, und sie kommen dort, werden da begrüßt, das erzählt er dann ganz intensiv, wie ihm dann eine Rotkreuzschwester entgegentritt, die hat eine Tasse Kakao und ein Brötchen mit Ei drauf. Und diesen Moment schildert dieser Mann, wo er weiß, jetzt ist es geschafft, es ist vorbei. Und dann eine tiefe Freude und Genugtuung, die auch dann noch 40 Jahre, nachdem er diesen Bericht gegeben hat, aus dem rausstrahlt, wo er merkte, Mensch, was für eine Hölle der erlebt hatte da in Russland und in dem Krieg zuvor und jetzt endlich frei. Und das ist dann nur tiefe, 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 tiefe Freude. Und genau das und noch viel, 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 viel tiefer hat Jesus erlebt. So schlimm so eine russische Kriegsgefangenschaft gewesen ist, das ist nichts gegen das, was unser Heiland erlebt hat. Und das ist für ihn in dem Moment, als jetzt Himmelfahrt ist, wirklich vorbei. Jetzt ist die Krönung. Jetzt darf er wieder zurück in die Herrlichkeit. Hier war er in der Niedrigkeit, jetzt ist er wieder in der Herrlichkeit. Und da ist Freude bei Jesus. Darüber spricht dieser Text, er sagt es ganz deutlich, der König freut sich in deiner Kraft. Jetzt ist endlich wieder Gott in seiner Gottheit. Hat das nicht alles entäußert, sondern da darf er das wieder annehmen. Und da freut er sich drüber. Und die, die zu ihm gehören, die freuen sich mit ihm. Das ist Grund der Freude. Das ist meine feste Überzeugung, die die Jünger hier haben. Und da möchte ich uns mal fragen, freuen wir uns auch darüber, dass unser Gott in der Herrlichkeit sitzt und dass er uns auch eines Tages nach dem Elend dieser Welt Herrlichkeit gibt. Das ist ja etwas, Himmelfahrt ist ja das, was Jesus getan hat, und wir werden ja eines Tages auch, wenn wir gestorben sind, in den Himmel, ins himmlische Jerusalem eingehen. Freuen wir uns auch darüber? Ich denke, die Jünger haben das begriffen. Die haben verstanden, unser Herr und Meister, der Heiland ist jetzt beim Vater. Er sitzt jetzt in der Herrlichkeit, in der Kraft Gottes. Und wir werden mit all unserer Schwachheit, mit all unserer Sündhaftigkeit, mit all unserer Kraftlosigkeit in dieser vergehenden Welt auch eines Tages drin sein. Halleluja, wunderbar, dass der Herr auf uns wartet. Und dann kann man auch trotz der Trennung fröhlich nach Jerusalem zurückgehen. Das ist das Erste, worüber Jesus sich freut und die Jünger sich mitfreuen, weil Jesus sich in der Kraft des lebendigen Gottes freut. Ein Zweites, Jesus freut sich über sein Königsein. Hier heißt es, du setzt eine goldene Krone auf sein Haupt. Als David König wurde, weder bei der Salbung noch als er zunächst König über Juda war, gab es eine goldene Krone. Das ist klar auf Jesus, auch als Bild gemünzt. Er nimmt das Königsein ein. Und da ist die Bibel auch ganz, 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 ganz klar, Jesus ist der König. Auch da schon wieder im Alten Testament, nicht bloß hier in der Stelle. Denken wir an den Psalm 2, da heißt es, ich habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion, kundtun will ich den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Wenn man das nicht auf Jesus münzt, da kriegt man da keinen Sinn in diese Texte hinein. Der spricht da schon im Alten Testament klar von eben dem Königsein Jesus. Und das ist etwas, was die Bibel immer und immer und immer wieder an den ganzen Stellen des ganzen Kirchenjahres, der ganzen Heilsgeschichte deutlich macht. Jesus ist der König. In den Geburtsgeschichten zu Advent, bei den Ankündigungen seiner Geburt heißt es, Jesus wird groß sein und Sohn des Höchsten sein. Lukas 1 ist das. Und Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird König sein über das Haus Israel und über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Jesus selber auch in seiner Sendung nimmt genau dieses Königsein an. Als Pilatus ihn fragt, bist du der König der Juden? Da sagt Jesus das, du sagst es. Und dann geht Pilatus auch hin und nimmt dieses Schild und schreibt ja bei der Kreuzigung drüber was quasi das Verbrechen ist, dessen er angeklagt ist. Das ist ja auch so ein Wahnsinn. Jesus wird gekreuzigt, weil er sagt, er ist der König der Juden. Dann wird das ja in lateinischer, griechischer, hebräischer Sprache draufgeschrieben, der König der Juden. Das Interessante ist, der römische Statthalter, hätte die Macht gehabt, ihn als Provinzfürsten einzusetzen, eben als König dort, hätte das machen können, das wäre gegangen, hätte natürlich die Genehmigung des Kaisers Augustus gehabt, aber er hätte das durchziehen können. Von da ist das etwas ganz Sensibles, was die Juden dann ja auch bemängeln und sagen, nimm das Schild ab, aber Jesus ist der König . Und da wird auch in den Briefen des Apostel Paulus immer wieder darauf hingewiesen, er ist der König. Ich will nur eine Stelle zitieren, 1. Timotheus 6. Unser Herr Jesus Christus ist der Alleingewaltige, der König aller Könige und Herr aller Herren, der allein Unsterblichkeit hatte, der wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann Jesus ist der König. Und König sein hat mit Freude zu tun. Auch davon spricht die Bibel in den Theologen nennen das in den Königspsalmen, in den Jahwe-Königspsalmen heißt es immer wieder, wie fröhlich und wunderbar das ist, dass der Herr König ist. Also nur auch hier ein Zitat, sonst werde ich dazu zu biblisch heute in der Predigt von den Zitaten her. Der Herr ist König, des freue sich das Erdreich und seien fröhlich die Inseln, so viele ihrer sind. Also dieses Königsein führt zur Freude in der Schöpfung, bei Gott selber und natürlich auch bei denen, die zu ihm gehören. Und Jesus freut sich über sein Königsein, dass er jetzt den Thron einnimmt neben dem Vater. Und die Jünger freuen sich damit. Auch das möchte ich Ihnen an einem irdischen Beispiel deutlich zu machen. Auch das ist wieder so ein bisschen brüchig. Alles, was man mit Gott vergleicht, mit irdischen Dingen, kann nur brüchig sein. Also wenn das einer jetzt erkennt, mir schreibt, dessen bin ich mir auch bewusst. Aber ich versuche es euch ja deutlich zu machen, wo dann die Freude der Jünger drin besteht. Vor 10 Jahren hat es eine große Hochzeit gegeben bei den Windsors. Also dem englischen Königshaus. Da hat der Prinz William, der irgendwann König werden wird, wenn der Prinz Charles König ist, dann wird er, wenn alles gut läuft, König werden, da hat er seine Kate geheiratet. Aber diese Kate war nicht eine Königstochter, die war auch nicht sonst irgendwie eine Adlige, die war aus ganz einfachen Verhältnissen Kate Middleton, ihre Eltern, die waren Flugbegleiter, also ganz normale Leute, die, wenn wir in Urlaub fliegen, uns den Kakao und die Tee bringen und sowas alles. Und sind dann zwar ein bisschen zu Vermögen gekommen, weil sie es selbstständig gemacht haben, aber ganz einfache Leute, so wie wir alle auch, so ein bisschen, so im Schnitt. So, und deren Tochter lernt dann den Thronfolger der Windsors kennen, die allein vom Vermögen her so 10 Milliarden Euro schwer sind, also das Haus Windsor, aber natürlich zu der großen Königsdynastie gehören, und die verlieben sich dann ineinander und ja, gehen dann ihre Wege miteinander, verloben sich, und jetzt ist schließlich vor 10 Jahren, 2011, diese Hochzeit gewesen. Und jetzt versetzen wir uns mal in die Rolle der Eltern, die Eltern von Kate Middleton. Vater und Mutter dieser Frau, ihre Tochter wird jetzt die Gemahlin von Prinz William und eines Tages die Königin von England. Was passiert wohl bei so einem Vater, bei so einer Mutter? Also als die da in die Westminster Abbey eingezogen sind, ich weiß nicht, ob Sie die Bilder noch vor Augen haben, mit allem Prunk, da haben allein die Sicherheitsmaßnahmen, ich habe gestern nochmal nachgelesen, knapp 30 Milliarden Euro gekostet. Nur die Sicherheitsmaßnahmen für diese Hochzeit. Aber da war aller Prunk, aller Glanz, mehr geht nicht mehr. Und da sind natürlich die Eltern froh und glücklich. So wie das schon bei einer normalen Hochzeit ist. Das darf man als Pastor immer wieder miterleben, wie nicht nur Braut und Bräutigam sich freuen, sondern eben auch Eltern sich freuen, wenn die Kinder endlich heiraten und haben das Glück des Lebens gefunden. Aber wir stellen uns einmal vor, die Situation von diesen Ehepaar Middleton an dem Tag, wo ihre Tochter heiratet, und die sind in der Westminster Abbey, ich denke, die konnten das gar nicht fassen, was da ist. Das war nur eine irdische Hochzeit. Das war nur ein irdisches Königsein, Königin werden ihrer Tochter in dieser Welt, auch wenn es die großen Windsors sind. Wie viel mehr haben wir nicht Anteil, uns zu freuen daran, dass Jesus jetzt König ist, weil wir ja auch dazugehören. Für die Middletons war jetzt das keine fremde Sache mehr, als da die Windsors geheiratet haben. Nein, das war Teil ihres Lebens und haben sich ganz besonders gefreut. Und Jesus, wenn wir an ihn glauben, ist eben nicht auch nur ein Religionsstifter, ein besonderer Mensch, sondern er ist der wahre Gott. Und er ist jetzt der König für immer und ewig. Und wir haben Anteil an ihm, weil wir ja Glieder an seinem Leib sind. Und da können wir uns auch nur mitfreuen. Und ich weiß nicht, ob ich vermag, euch das zu erklären. Aber wenn der Heilige Geist euch das deutlich gemacht hat, was ich versucht habe, euch jetzt darzustellen, da wird Freude in eurem Herzen sein. Weil er sagt, da habe ich einen Anteil dran. So wie diese Ehesleute Middleton Anteil hatten an dem, was mit ihrer Tochter passiert, weil sie sagen, wow, jetzt sind wir demnächst Eltern der Königin und Schwiegereltern des Königs von England. Wow, wie toll ist das? Hey, wir sind Kinder des lebendigen Gottes, des Königs aller Könige. Wir gehören zu Jesus Christus und da können wir uns nur freuen. Jesus freut sich über sein Königsein und wir dürfen uns mitfreuen. Das ist das Zweite. Ein Drittes, Jesus freut sich über seine Braut. Da müssen wir genau hinlesen und hingucken bei diesem Psalm. Da heißt es im Vers 3, du erfüllst ihm seines Herzens Wunsch. Das ist auch ein ganz toller Vers in der Bibel. Du erfüllst ihm seines Herzens Wunsch. Ja, was ist denn der Herzenswunsch von Jesus? Was ist der Herzenswunsch von Jesus? Kann man das genau sagen? Ja, das kann man ganz genau sagen, was der Herzenswunsch von Jesus ist. Der Herzenswunsch von Jesus ist das Zusammensein mit denen, die ihm gehören. Denn alles, was er getan hat, all seine brennende Liebe, die er den Menschen geschenkt hat, all sein Leiden, all sein Erlösungswerk, hat ja nur ein einziges Ziel, nämlich dass eines Tages wieder Gemeinschaft im himmlischen Jerusalem beim Hochzeitsmahl des Lammes sein kann. Darauf freut sich Jesus. Das ist sein Herzenswunsch. Er will mit seiner Gemeinde vereint sein. Er will nicht irgendwelchen Zehnten gegeben haben. Er braucht nichts von uns, sondern er will die Gemeinschaft mit uns. Er will uns, dass wir ihm liebend ebenfalls entgegenziehen. Das ist sein Wunsch. Und das ist ja eigentlich nicht möglich, weil die Sünde uns von dem lebendigen Gott trennt. Aber durch sein Erlösungswerk ist es möglich geworden, dass wir als seine Braut, so sagt das die Bibel, das ist die Gemeinde Jesu Christi, seine Braut ihm entgegenzieht. Das ist ein tiefes Bild der Bibel. Schon im Alten Testament, im Hohelied der Liebe, wird das immer wieder im Verhältnis Gottes zu seinem Volk gebraucht. Dass immer wieder gesagt wird, Bräutigam und Braut. Gott ist der Bräutigam, das Volk Israel, die Braut. Das wird dann von den Propheten immer wieder angeklagt, dass die Braut Ehebruch begangen hat, weil man sich anderen zugewandt hätte halt. Da ist das gescheitert im Alten Bund. Im Neuen Bund, weil eben das Volk nicht würdig ist, es auch gar nicht schafft, dem Bräutigam gemäß zu leben, muss der Bräutigam sich selber hingeben, muss er selber sterben, damit die Gemeinschaft möglich ist, das Hochzeitsmahl des Lammes. Ein ganz wichtiges Motiv der Bibel. In Offenbarung heißt es, selig sind die, zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Die Brautgemeinde, die Anteil an der Brautgemeinde sind. Nicht alle Menschen, alle 7,6 Milliarden Menschen sind Geschöpfe Gottes. Aber nur die Kinder Gottes, die haben Anteil am Hochzeitsmahl des Lammes, die sind berufen. Und nur denen wird eines Tages die Ehre und das Privileg zuteil, dass sie leben in aller Ewigkeit und teilhaben an diesem Hochzeitsmahl des Lammes, das sein wird für alle Ewigkeiten. Lest das bitte nach, Matthäus 22, wo von der Ladung die Rede ist, wo Gott seine Knechte sendet in diese Welt, die einladen und die Leute sagen alle, nö, ich habe keine Lust. Und schließlich kommt dann der Bräutigam, dann ist die Hochzeit und dann schleicht sich einer rein, der nicht dazugehört. Da sagt dann der Bräutigam, der gehört nicht dazu, schmeiß ihn raus, da wo Heulen und Zähneklappern ist, da wird er gequält für alle Ewigkeiten. Aber wir, die wir zur Brautgemeinde gehören, wir dürfen uns freuen, weil Jesus Christus, der König, der Bräutigam auf uns wartet. Das ist das Bild, was in diesem Hochzeitsbild drin ist, Hochzeitsmahl des Lammes. Da sind wir geladen und zwar nicht irgendwie als Zaungäste, nein, wir sind die Braut, wenn wir zur Gemeinde Jesu Christi gehören. Und das möchte ich heute Morgen nochmal in aller Klarheit auch fragen. Hast du wirklich Freude darüber, weil du weißt, dass du zur Brautgemeinde gehörst, ja oder nein? Bist du wiedergeboren, ja oder nein? Weißt du, dass Jesus Christus der Herr ist, dass er der König über alle Könige ist, ja oder nein? Da gibt es keine Mittelwege, da gibt es nicht vielleicht. Das ist auch so, ob ich sage, hier, bin ich verheiratet, ja oder nein? Ich weiß nicht, gibt's nicht. Ja, ich bin verheiratet, nein, ich bin nicht verheiratet. Liebst du deine Ehefrau, ja oder nein? Da hast du eine klare Antwort drauf und genauso ist das bei Jesus Christus. Und ich möchte dir Mut machen, dich vor der Beantwortung dieser Frage nicht zu drücken. Und wenn diese Antwort nein sein sollte, sondern du sagst, nein, ich gehöre noch nicht zur Brautgemeinde. Nein, ich habe Jesus Christus nicht lieb. Nein, ich weiß nicht, dass er auferstanden ist. Dann fehlt dir das Entscheidende in deinem Leben. Das ist wichtiger als die Covid-Impfung, das ist wichtiger als eine gute Altersvorsorge. Das Wichtigste ist, dass du zur Brautgemeinde gehörst, dass du vom Blut des Lammes reingewaschen bist von deiner Schuld und dass du dazugehörst eines Tages zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und ich darf dich heute nochmal an diesem Himmelfahrtstag im Namen des König aller Könige, wenn du diese Frage mit Nein beantwortest, einladen. Wenn du noch nicht an ihn glaubst, die Einladung von Jesus Christus, er möchte mit dir die Ewigkeit verbünden. Er freut sich über jedes seiner Geschöpfe, die zum Glauben findet, damit er eines Tages mit diesem Geschöpf in der Ewigkeit zusammen sein darf. Jesus lädt dich ein zum ewigen Leben, lädt dich ein, zur Brautgemeinde zu gehören, damit du eines Tages die Zeit mit ihm verbringen darfst. Wenn man aber dazu gehört, jetzt gehöre ich zu den Wiedergeborenen, wenn man zur Brautgemeinde gehört, ja, dann muss auch Freude bei einem sein. Ich sage ja, in dieser Predigt versuche ich dem nachzugehen, warum haben die Jünger sich gefreut? Hey, da freut man sich auf das, dem man entgegengeht. Auch das gehört zum Beruf des Pfarrers. Ich habe eben erzählt hier, was man alle möglichen Leidenschaften gezeigt bekommt, halt als Pfarrer, mit den Hobbys und sowas. Man ist auch bei ganz vielen Hochzeiten dabei. Hunderte von Hochzeiten, tausende von Hochzeiten, wenn man irgendwann pensioniert ist, als Pfarrer gemacht hat und hat das miterlebt. Und das sind sehr schöne Momente, und zwar dann, wenn man so das miterleben darf, wie Braut und Bräutigam sich freuen. Nicht bei jeder Hochzeit ist das so, es wird ja aus unterschiedlichen Gründen geheiratet, aber bei den meisten ist es so, dass das ein ganz besonderer Tag für die Braut und den Bräutigam ist. Und häufig ist es dann ja so, wenn der Bräutigam in der Kirche ist und wartet, dann wird die Braut reingebracht von ihrem Vater. Dann sieht man, wie die Braut sich freut. Endlich sehe ich ihn, dieser besondere Tag, auf dem wir zugelebt haben. Und der Bräutigam, der steht dann hier vorne vom Abendmahlstisch und der zittert auch vor Freude und gehen die aufeinander zu. Das ist einer der wunderbarsten und tollsten Momente im Leben eines Menschen. Aber noch viel wunderbarer und viel, viel toller als das Heiraten eines geliebten Menschen hier auf Erden und dem entgegengehen im Moment der Hochzeit, der Trauung, ist es, dass wir eines Tages als Mitglieder der Brautgemeinde dem Bräutigam Jesus Christus entgegengehen. Das wird was werden, wenn wir die Augen in dieser Welt zumachen, das Herz aufhört zu schlagen und wir im himmlischen Jerusalem einziehen. Teil der Brautgemeinde sind, denn das Hochzeitsmahl findet schon statt. Und wenn wir sterben werden und zu Jesus Christus gehören, dann sind wir direkt dabei bei dem Gott und werden in der Ewigkeit sein. Da kannst du dich nur drüber freuen. Da nimmst du noch all die Bequemlichkeiten und Annehmlichkeiten dieser Welt mit. Schön und gut. Aber es ist alles nur vergänglicher Tand. Unsere Gesundheit, unsere Kohle, unsere Häuser, die Menschen, mit denen wir leben. Alles nur für Zeit und Stunde. Aber es gibt eine bleibende, ewige Freude, nämlich, dass wir eines Tages beim Hochzeitsmahl des Lammes dabei sind. Und das haben die Jünger verstanden. Und deshalb freuen sie sich mit. Die wissen, sie müssen noch so ein paar Jahre in dieser buckligen Welt machen, aber sie wissen, da ist etwas bereitet, das Finale kommt, die Siegesfeier, die Hochzeitsfeier, das Hochzeitsmahl des Lammes ist schon bereitet. Und da ist Jesus, der sich über seine Braut freut und die, die als Braut ihm entgegenziehen, seine Gemeinde freut sich ebenfalls. Und das ist nochmal meine Frage an euch, freut ihr euch auch daran? Und wenn nicht, dann mag dieser Himmelfahrtstag euch neu daran erinnern. Ihr dürft euch an all den Gaben der Schöpfung freuen in dieser Welt, das könnt ihr alles mitnehmen, wunderbar. Aber vielmehr freut euch darüber einfach, dass ihr Glied der Brautgemeinde seid und dem Heiland entgegenzieht. Jesus wartet auf euch, er freut sich über euch und wir dürfen uns freuen, dass unser Heiland in der Ewigkeit auf uns wartet. Und ein viertes und letztes, warum Jesus sich freut und woran wir Anteil haben. Jesus freut sich über das, was kommt. Da heißt es hier in den Versen 3 bis 5, du verweigerst nicht, was sein Mund bittet, denn du überschüttest ihn mit gutem Segen, du setzt ihm eine goldene Krone auf sein Haupt, er bittet dich um Leben, du gibst es ihm langes Leben für immer und ewig. Ich bin der festen Überzeugung, dass Jesus im Moment der Himmelfahrt sich gefreut hat über das, was er jetzt machen kann beim Vater. Dass er da ist und dass er da drei Dinge, die habe ich hier rausgesucht, für uns tut. Erstens, dass er Fürsprecher für uns ist, zweitens, dass er uns segnet und drittens, dass er uns ewiges Leben gibt. Hier heißt es, du verweigerst nicht, was sein Mund bittet. Auch das ist wieder so ein ganz, ganz tiefer Text, den man nur versteht, wenn man in der gesamten Bibel zu Hause ist. Jesus ist der Fürsprecher beim Vater. Ob unserer Sünde könnten wir nicht zum lebendigen Gott kommen. Niemand kommt zum Vater, denn durch Jesus Christus. Aber wenn er für uns Fürsprache tut, dann werden wir trotz unserer Sündhaftigkeit angenommen. 1. Johannesbrief heißt es im 2. Kapitel, meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, jetzt kommt es, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein für die unseren, sondern für die ganze Welt. Ein Fürsprecher beim Vater. Was ist das für ein Trost? Was ist das für eine Freude? Dass mit all dem Versagen, was ich habe, ich selber nicht mehr gerichtet werde, sondern der Fürsprecher, der König aller Könige, für mich beim Vater insistiert und sagt, hey, für diesen Olaf Latzel mit all dem, was versagend ist, bitte schau nicht auf das, was er tut, sondern auf mein Erlösungswerk, auf Golgatha. Wupp, dann ist alles getilgt. Halleluja. Im Alten Bund ist es so gewesen, da war der Hohepriester, und Jesus ist ja der wahre Hohepriester, er ist ja einmal im Jahr in das Allerheiligste gegangen, am Yom Kippur, und hat um Vergebung für das Volk gebeten. Und auf seinem Gewand waren die Namen der 12 Stämme Israels in Edelsteinen und mit Gold belegt gestickt. Und damit ist er dann in das Allerheiligste gegangen, mit diesem Namen. Und so ist nun der lebendige Gott beim Vater selber, Jesus Christus, mit meinem Namen. Nicht, weil ich irgendwas verdient hätte, weil ich irgendwann ein Theologiestudium absolviert hätte und als Pfarrer gearbeitet hätte. Nein, nur weil ich an ihn glaube. Und mit deinem Namen, nicht weil du irgendetwas gebracht hättest, sondern nur weil du an ihn glaubst, ist er mit deinem Namen im Heiligtum beim lebendigen Gott und ist Fürsprecher für dich. Halleluja. Und darüber freut sich Jesus, dessen bin ich ganz sicher nicht, dass genau dieser Dienst ihm vor Augen war. Das ist das, was jetzt kommt zu sagen. Nach Golgatha kann dieser Dienst getan werden für die geliebten Menschen, für seine Brautgemeinde. Er ist Fürsprecher. Aber er ist nicht nur Fürsprecher, ist auch segnender Gott, denn du überschüttest ihn mit gutem Segen. Ja, Jesus selber, der wahre Gott, braucht keinen Segen. Der Sohn braucht vom Vater keinen Segen. Den Segen, den er bekommt, den gibt er weiter an die, die zu ihm gehören, die seinen, die Glieder an seinem Leib sind. Das deutsche Wort, das Wort segnen, was wir haben, kommt aus dem Lateinischen signare, das heißt das Zeichen setzen. Das Zeichen setzen meint eben das Kreuz schlagen über jemanden. Das ist die tiefe Bedeutung des Segnens. Wenn wir unter dem Zeichen des Kreuzes stehen, dann haben wir Segen. Das heißt, wenn wir die Verbindung zu Jesus Christus haben, dem gen Himmel gefahrenen Gott, dann haben wir Segen. Segen kriegst du nicht, wenn du dir irgendwelche Talismänner in dein Auto legst halt oder wenn das Hufeisen verkehrt rum an die Tür klopft bei dir oder sonst irgendetwas halt. Segen kriegst du nur bei Jesus Christus, kriegst du nur unterm Kreuz. Wenn du dich reinigen lässt von deiner Schuld, kriegst du Segen. Und diesen Segen kriegst du bei Jesus, dem König aller Könige, überreich, weil Gott ihn überreich gesegnet hat, überschüttet hat, und wir kriegen das. Den finalen Segen. Was für ein wunderbares halt. Und wenn man das verstanden hat, da kann man sich nur freuen, als Jesus ja auch fährt, das Letzte, was er tut, er segnet die Jünger, die da sind, er segnet die Jünger. Wie wunderbar, dass wir einen so wunderbar segnenden und gnädigen Gott haben halt. Im Psalm 22 heißt es dann weiter im Vers 7, du setzt ihn zum Segen ewiglich. Nicht nur der Segen hier auf Erden in all den Gnadengaben, die wir in der Schöpfung bekommen, sondern vor allem diesen ewiglichen Segen des ewigen Lebens. Das ist das Großartige und das ist das Letzte, was er gibt halt. Gott gibt uns in Jesus Christus, dem König aller Könige, ewiges Leben. Er bittet dich um Leben und du gibst ihm langes Leben für immer und ewig. Der Vater und der Sohn sind eins und der ist von Ewigkeit gewesen, ist ungeschaffen. Das ewige Leben, das hat er sowieso, aber er gibt dieses ewige Leben eben auch denen, die zu ihm gehören. Das ist das, was hier gemeint ist. Er bittet dich um Gutes, er bittet dich um Leben und du gibst es ihm, langes Leben für immer und ewig. Und das gibt er an uns weiter. Wenn wir zu Jesus Christus gehören, dann sind wir teilhaftig dieses ewigen Lebens. Das steckt hier drin. Und wenn du das verstanden hast, dass Jesus so an uns wirkt, dann dürfst du dich nur freuen. Jesus freut sich darüber, dass er so gut und segnend an uns handeln kann, aber wir dürfen uns ebenfalls auch darüber freuen. Und das ist meine Frage heute zum Abschluss dieser Predigt, ob du diese Freude an und über die Himmelfahrt Jesu spürst. Wenn es nicht so ist, dann mag dich diese Predigt daran erinnert haben, einfach, dass du an dieser Freude, die die Jünger hatten, Anteil haben kannst, an dieser Freude, die primär erstmal Jesus gehabt hat. Und das ist die ganz große Stärke im Glauben. Also ihr wisst das aus der Bibel, Nehemia 8 heißt es halt, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Neben dem vielen, was es zu tun gibt und was es alles zu machen gibt in der Nachfolge und im Glauben, ist die Freude am Herrn die Stärke des Glaubens. Das ist so wichtig, dass wir freudig unser Christsein leben. Und dazu sollte diese Predigt heute helfen, dass du erkennst, wo deine Freude drin stecken kann. An Himmelfahrt, aber eben nicht nur an Himmelfahrt. Und diese Freude resultiert aus der Freude Jesu Christi. der sich freut an der Kraft des lebendigen Gottes, der sich freut über sein Königsein, der sich freut über seine Braut und der sich freut über das, was er für uns tun kann. Möge unser Herr und Heiland dir tiefe Freude über den König Jesus Christus in dein Herz schenken. Amen. Und der Friede unseres lebendigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn, dem König aller Könige. Amen.